Didaktik des langues étrangères.
Fremdsprachendidaktik.
Die Table Ronde de Fribourg.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Merci d'être venu. Merci à mes collègues ici qui font partie de cette table ronde. Je tiens d'abord à dire que on a eu beaucoup de rejets. On a demandé à une vingtaine de personnes de plus, et puis il y en a beaucoup qui ont refusé pour des raisons différentes, bien sûr. Des fois, c'était effectivement parce que c'était pas possible au niveau de la date, mais parfois c'était aussi parce que les gens ne voulaient pas s'exprimer en public sur une thématique qui peut-être peut être considérée un peu, je ne sais pas, un peu douloureuse. Il y aura peut-être des controverses, j'en sais rien. Je vous présente très brièvement les participantes et participants à la table ronde. À ma droite, Alessandra Minici, qui a étudié la littérature à Pavia, qui a fait un doctorat en philologie romane italienne à Lausanne, et qui a aussi étudié, donc je pense que c'est un master qui correspond, si j'ai bien compris plus ou moins, à ce que nous offrons ici pour le français et l'allemand, l'italien, langue étrangère, à Milan, et qui travaille maintenant en formation des enseignants et enseignantes pour le secondaire 1, pour l'italien, à la FANV à Moutens. Mais elle enseigne aussi l'italien, langue et culture d'origine, dans une institution qui s'appelle ECAP. Peut-être qu'on va encore apprendre un petit peu plus de détails sur cette institution. Ensuite, à ma gauche, Gabriella Lutti, qui est la seule personne, en fait, que je connaissais de cette table ronde, qui travaille chez nous à l'Institut de plurilinguisme, qui a étudié le français, l'histoire et l'allemand en langue étrangère, qui a aussi pas mal travaillé comme enseignante de l'allemand en langue étrangère pour les adultes, et qui a travaillé, en fait c'est un peu grâce à elle, ou c'est de sa faute, cette thématique du rejet, parce qu'elle a publié un papier sur, justement qui était basé sur les données que vous avez récoltées dans le projet du centre de compétences, sur les pratiques plurilingues dans les salles de classe, y compris les pratiques qui tiennent compte justement des langues de la migration. Et vous avez fait de l'ethnographie, de la vidéographie, et puis il y a des moments dans les choses que vous décrivez qui sont, où on voit vraiment une sorte de manifestation d'un rejet. Je ne veux pas être je ne veux pas être l'étranger, ou je ne veux pas être le croate. Et peut-être tu vas nous en parler un peu. Ça nous a beaucoup inspiré, et puis c'est en fait un peu grâce à ça qu'on a décidé d'inclure cette thématique dans notre série de tables rondes. Ensuite, nous avons Marianne Helfenberger, qui est en ligne, qui est une elle a un doctorat en sciences de l'éducation de l'Uni de Berne, elle a beaucoup travaillé sur l'histoire, Bildungsgeschichte, l'histoire de l'éducation, aussi une thématique d'ailleurs qui nous intéresse beaucoup, et qui travaille maintenant pour l'administration, je pense, je ne sais pas comment ça s'appelle à Bâle-Campagne, le service de l'instruction publique à Bâle-Campagne, elle travaille à l'interface de la politique éducationnelle et des sciences de l'éducation. Et actuellement, justement, elle est confrontée à une certaine résistance, elle va nous en parler, j'imagine, par rapport au concept des langues étrangères dans son canton. Donc elle mène actuellement un projet à ce sujet. Et donc elle est confrontée à un rejet, mais à un rejet d'un concept ou d'une certaine didactique. Et justement, pour terminer, nous avons un représentant, je pense, qui représente justement ce rejet d'une certaine façon, Alain Pichard, qui est un enseignant au niveau du secondaire et du primaire, entre autres du français, mais pas que du français, aussi des sciences. Et il a enseigné le français langue étrangère pendant très longtemps. Mais il a fait plein d'autres activités qui nous intéressent. Il s'est intéressé à l'organisation des échanges. Et il a organisé, ou il organise toujours, je ne suis pas tout à fait sûr, des activités de théâtre avec des jeunes, avec des jeunes en formation et des migrants. Il est aussi politicien, et parce que ce soir, ça va aussi être politique dans une certaine mesure, membre du Grand Conseil bernois, et très actif dans la commission. Quand on a le Bildungskommission, commission de, je pense, de la formation, de l'éducation, et il a aussi fondé ou cofondé un blog Condorcet sur des questions d'école et de formation. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ich steige ein mit drei Beispielen, ganz kurze Beispiele, und dann diskutieren wir. Gerda Lerner, elle est arrivée aux États-Unis en 1939 en tant que réfugiée juive de Vienne. Âgée de 19 ans, elle était désireuse de reprendre une vie violemment interrompue par la montée au pouvoir des nazis. Elle voulait maîtriser l'anglais tout en estimant qu'elle avait une certaine responsabilité de défendre, de chérir et de maintenir intacte l'intégrité de la langue allemande. Je cite ici des passages de son autobiographie qui est super intéressante, qui a été publiée en 97. Deux années plus tard, donc deux années après le moment de l'immigration, les choses ont changé. The country was at war, speaking German in public exposed the speaker to hostile looks and remarks. I no longer wanted to speak German, I was repelled by the sound of it. Donc on a un rejet d'une langue maternelle. C'est quelque chose évidemment lié à des événements traumatiques, mais c'est quelque chose qui évidemment nous interpelle beaucoup. Comment peut-on rejeter sa première langue, la langue dans laquelle on a appris à lire, écrire, à penser? Zweites Beispiel im besten Kanton der Welt, im Kanton Aargau, gibt es eine Schule in Rainach, wo die Lehrer festgestellt haben, dass die Schüler und Schülerinnen, Schweizer Schülerinnen und Schüler auf dem Pausenplatz angefangen haben, Italienisch und Albanisch zu lernen. Die Konsequenz war, dass man in dieser Schule auf dem Pausenplatz Deutsch, eine Deutschpflicht vorschrieb, also nur noch Deutsch und Schweizerdeutsch. Manchmal wurde Schweizerdeutsch in der Vergangenheit auch verboten. In diesem Fall wurde es vorgeschrieben, entweder Standarddeutsch oder Schweizerdeutsch, aber kein Albanisch, kein Italienisch. Auch das ein Rejet, ein Zurückweisen einer Sprache. Und das letzte Beispiel, ein Beispiel, das wir hier selber am Institut vor einigen Jahren sehr konkret erlebt haben. Im Jahr 2003 die Politik im Kanton Graubünden, also das Parlament war es, entschieden als Austeritäts-, als Budget-Sparmaßnahme nur noch Lehrmittel in der Sprache Rumänisch-Grijun zu produzieren und keine Lehrmittel mehr in den regionalen Idiomen. Und wir wurden dann mandatiert, dieses Projekt, diese Einführung dieser Standardsprache in der Schule wissenschaftlich zu begleiten. Und ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte dann kennen. Die Wogen gingen hoch. Diese Sprache wurde wirklich ganz mit großen Emotionen abgelehnt von vielen, wahrscheinlich einer Mehrheit, vor allem in den Zonen, wo das Romanische noch sehr vital war. Sie wurde aber auch ganz, ganz intensiv verteidigt von anderen Romanen. Und es ging also sehr weit. Das war ein schwieriges Projekt. Wir wurden da auch ein bisschen politisch eingespannt von den Auftraggebern. Es war kompliziert. Wir wurden auch beschimpft per Mail und per Telefon. Also die Wogen gingen hoch. Das Romanisch-Grijun ist jetzt wieder verschwunden aus der Schule, mehr oder weniger. Die Lehrmittel werden wieder in den regionalen Idiomen publiziert. Also auch hier ein Beispiel einer sehr emotionalen Ablehnung. Und deswegen möchte ich jetzt gleich übergehen an meine Einstiegsfrage. Wieso lösen Sprachen oder sprachliche Normen oder vielleicht auch eben sprachdidaktische Konzepte, wie wir sie heute diskutieren werden, dermaßen starke Emotionen aus? Was ist da? Eben Emotionen, das können positive sein, aber oft eben auch negative. Was ist Ihre Antwort? Kurze Antwort bitte. Ich fange gerade mit Ihnen, Frau Helfenberger, an, weil Sie haben schlechtere Karten, Sie sind nicht hier bei uns im Saal.
Ja, also ich finde, Sprache ist ja identitätsstiftend. und ein Zugang zur Welt. Und wenn eine Person oder eine Personengruppe diese Ablehnung dieser Sprache erfährt oder auch eine andere Sprache aufgezwungen wird, entspricht dies einer Bedrohung dieser Identität, dieser eigenen Identität. Und für mich ist das ein wichtiger Grund, weshalb es diese Emotionen auslöst. Die Gegenseite gibt es auch, wenn man das positiv erfahren hat. Die Annahme dieser Sprache ist vielleicht weniger stark, die Emotion, aber man ist dann auch geneigt, eben andere Sprachen anzunehmen.
Aha, danke. Frau Minischi, wie sehen Sie das? Wieso so viele Emotionen? Wieso?
Ja, so. Ich bin natürlich der gleichen Meinung. Die Sprache ist das wichtige Mittel der Kommunikation zwischen Menschen. Und also Emotionen, starke Emotionen werden also vor allem durch Beziehungen zwischen Menschen ausgelöst. Dann also ist für mich logisch, dass was mit Sprache zu tun hat, auch mit Emotionen zu tun hat.
Das nicht erstaunlich für Sie.
Nicht erstaunlich, ja.
Und für Sie, Herr Bischof?
Ja, ich bin ein Lehrer und habe deswegen einen bisschen reduzierten Zugang. Wenn ich Französisch unterrichte, dann möchte ich, dass meine Schüler am Schluss Französisch können. Und an dem messe ich halt vieles, nicht? Und natürlich, und ich muss einfach feststellen, dass im Rahmen dieser Reformtätigkeit der letzten 20 Jahre immer wie mehr sachfremde oder didaktikfremde Ansprüche an die Schule gestellt wurden. Da wurde plötzlich Französisch als wichtig für den nationalen Zusammenhang getituliert. Es wurde ein Projekt vorangetrieben, das mit PISA begründet, also halb PISA begründet wurde und so weiter. Man hat enorm viele auch dann plötzlich Gelder hineingepumpt in einen Unterricht und dann stellt man sich als Lehrer, stelle ich mir dann die Frage der Effizienz, der Wirksamkeit. Und wenn die nicht gegeben ist, dann sage ich das. Und dann erfahre ich tatsächlich ein extrem, also wirklich ein, wie ich es selten erlebe in der Reform, Schulreform-Debatte, dass hier einfach plötzlich schwarz-weiß ist. Ja. Und man ist, wenn man gegen das Frühfranzösisch ist oder die Evidenz vermisst, dann ist man plötzlich gegen das Französisch, nicht? Was überhaupt nicht stimmt. Also für mich ist ja nicht wichtig, wann man Französisch beginnt zu lernen, sondern wie gut die Schüler das am Schluss können. Das ist für mich ein entscheidender Punkt.
Und ich denke, auch wenn es sobald es um die obligatorische Schule geht, wird es emotional, weil in der obligatorischen Schule, da müssen alle durch. Da müssen ja alle durch, oder? Da gehen, das ist sozusagen, wo der Staat auch...
Ja, und meine Erfahrung, das ist jetzt nicht nur so in der französischen Sprache, das ist vor allem auch im Deutsch, Muttersprache und so. Die Eltern werden immer nervös, wenn sie das Gefühl haben, ihre Kinder lernen nichts in der Schule. Nicht? Dann werden sie nervös. Und das verstehe ich ja auch. Nicht? Und dann, wenn man das dann sagt, dann sind gewisse Leute, die ein Projekt gepusht haben und die sehr stark mit dem verbunden sind. Ich nenne das immer diesen Concorde-Effekt, dieses Flugzeug, dass man selbst mal sofort wusste, dass das nie rentieren wird. Aber man hat so viel investiert, dass man danach nicht mehr zurück kann. Und ja, in dieser Situation, denke ich, sind wir zurzeit. Ja.
Da werden wir natürlich darauf zurückkommen. Das ist natürlich Ihr Thema. Ich schließe vielleicht die Runde noch ab, Gabriela. Wieso sind Sprachen so emotional? Wieso? Du hattest ja auch diese emotionalen Reaktionen der Schüler und Schülerinnen.
Ja.
Wieso ist das so?
Also ich habe auch eher in die Richtung der ersten zwei gedacht. Es ist sehr mit der Identität verbunden, mit unserer Herkunft. Ich spreche so, weil ich in der Schweiz aufgewachsen bin. Vielleicht hört man sogar noch meine regionale Färbung raus. Ich finde, es ist auch etwas sehr Körperliches. Ich spreche auch so, weil es aus meinem Körper kommt. Okay. Es ist auch eine wirklich sehr individuelle Erfahrung. Und ich denke, wenn man sich da in eine Ecke gedrängt fühlt oder ausgestoßen fühlt, kann das eben zu einer negativen Reaktion führen. Auf der anderen Seite, wenn man akzeptiert wird, vielleicht auch das Positive.
Ja. Okay, aber also Identität habe ich jetzt oft gehört. Mein Problem ist ein bisschen, dass ich nicht so genau weiß, was das ist. Aber gut.
Ja, also eine Identitätsfrage ist natürlich, oder Französisch wurde plötzlich auch eingesetzt als Kampf gegen das Englische, die Übernahme des Englischen. Und dann wollte man auch dort etwas dagegen setzen. Jawohl. Und so das ist meine Behauptung, überfrachtet man einen Französischunterricht.
Ja, ich glaube, vielleicht leitet das jetzt gut über zu einer Frage, die ich Ihnen, Herr Bischar, sowieso stellen wollte. Sie haben es jetzt schon angesprochen, also einer der Hintergründe für die Debatte, die wir in diesen sogenannten Passepartout-Kantonen geführt haben und jetzt wahrscheinlich bald wieder führen werden, ist tatsächlich diese Kompetition zwischen Sprachen, diese Konkurrenz zwischen Sprachen, die dann aber, wo dann natürlich gewisse Didaktikerinnen und Didaktiker auch gesagt haben, dass es die gar nicht gibt, weil es eben positiven Transfer gibt. Und hier muss ich mich natürlich jetzt auch ein bisschen zurückhalten, weil das auch eines meiner Forschungsthemen ist. Ich bin hier Moderator. Aber ich möchte Sie jetzt fragen, Herr Bischar, was ist denn jetzt, Sie haben ja sich jetzt schon deutlich kritisch geäußert, was ist genau, was stört Sie jetzt ganz genau an diesem Curriculum, das in Ihrem Kanton und eben auch im Kanton von Frau Helfenberger implementiert wurde, dieses Passepartout-Curriculum. Welche Aspekte lehnen Sie da ab? Sie lehnen das ja ab. Warum genau und welche Aspekte?
Als ich damals da konfrontiert wurde, habe ich einfach gefragt, warum? Nicht? Mhm. Warum führen wir Frühfranzösisch ein? Und das haben wir gefragt und wir haben das auch den damaligen Erziehungsdirektor Bernhard Pulver gefragt. Und dann hat er seinen Direktionssekretär gefragt, ja, was haben wir denn für eine Zielsetzung? Und dann hat er gesagt, ja, wir führen die Sprachdidaktik der EDK, müssen wir da umsetzen, nicht? Also die Sprachziele. Und Entschuldigung, das ist für mich wie, wenn ich fragen würde, warum geht die Sonne um 10 Uhr unter? Und man würde mir sagen, weil ich dann ins Bett muss. Es ist ein völliger... Es ist ein völlig falscher Ansatz in meinen Augen. In meinen Augen muss man überlegen, dass die Schüler dann am Schluss besser Französisch können, vor allem wenn man 100 Millionen Franken investiert in einem Bereich Bildung, wo man ja immer sowieso ums Geld kämpft. Also das ist, und ich habe auch keine Evidenz gesehen. Ich habe hier, ich kann Ihnen das dann noch geben hier, das sind 16 Studien, vorher, mitten und jetzt. 16 Studien, international und national, die sich beschäftigt haben mit der Frage, hat das Frühfranzösisch einen Effekt? Und die haben alle gesagt, keinen messbaren Effekt. Und das hat auch Georges Lüdy, der Mann, der damals das Frühfranzösisch im Auftrag der EDK durchgeführt hat, leider verstorben, Georges Lüdy, der Universitätsprofessor in Basel, der hat tatsächlich 2019 gesagt, es ist so, Studien haben ergeben, die Kinder haben keinen messbaren Effekt. Nicht? Das war das eine. Und das andere war dann das Lehrmittel, das man dazu brachte. Und da hat's auch, das war für mich das zweite Debakel. Und ich möchte jetzt nicht allzu lang werden. Da haben wir natürlich auch unsere Fragen gestellt. Und ja.
Also wir werden jetzt zuerst mal diese Art von Zurückweisen diskutieren. Aber wenn ihr fragen möchtet, oder dann kein Problem. Ich gebe vielleicht gerade weiter jetzt an Frau Helfenberg. Sie haben jetzt hier eine doch recht scharfe Kritik gehört mit Verweis auf wissenschaftliche Studien, Sie müssen natürlich ein Stück weit auch Ihre Institution jetzt vertreten, oder? Ist ja klar, oder das wollen Sie vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber können Sie trotzdem gewisse Argumente, die wir jetzt gehört haben, oder vielleicht auch andere Argumente von kritischen Milieus, die sich kritisch mit diesem Curriculum auseinandersetzen, können Sie die nachvollziehen, eben jetzt, wenn es ums Lehrmittel geht oder um andere Dinge? Oder sehen Sie dem eigentlich nur mit großem Unverständnis entgegen?
Also da müssen wir zwei Dinge unterscheiden, weil meine Institution, die ist erst daran, sich ein Bild zu machen, das fängt erst an, das Projekt. Das ist das eine. Da kann ich noch nicht dazu sagen, weil wir wollen eben gewisse Untersuchungen machen und Zusammenhänge aufklären, bevor dann der Landrat darüber entscheiden kann. Also von dem her kann ich alles von der Institution noch nicht viel vorwegnehmen. Ich kann natürlich, ich meine, das merkt man mir dann sehr schnell an, das muss ich nicht verheimlichen. Ich selber aus biografischen Gründen bin sehr sprachaffin, aus verschiedenen Aspekten. Von dem her bin ich selbstverständlich immer dafür, wenn man Sprachen lernen kann und lehren kann. Das ist aber die andere Sache. Wenn ich dann politisch entscheiden muss, dann entscheide ich so. Und wenn ich dann sagen muss, was der Kanton will, dann ist es vielleicht nicht unbedingt dasselbe, wie ich will. Aber ja, das ist die Politik in der Schweiz. Dann hat man das. Aber jetzt zu den Kritikpunkten bei der Argumentation generell, also jetzt nicht der Bichar selbst, sondern einfach generell, wenn ich das so verfolge, auch in der Presse, stelle ich oft fest, dass verschiedene Ebenen auch vermischt werden. Die empirische Realität der Schweizer Bevölkerung und der Schweizer Föderalismus, weil darauf wird eben mit einer diskursiven Tradition der Schulkritik geantwortet, die weder dem einen noch dem anderen gerecht wird. Die empirische Realität ist die, wie Herr Bichat auch schon erwähnt hat, auch die zunehmende Heterogenität in der Schweizer Bevölkerung, in den Schulen, der Pausenplatz, wo nicht mehr Deutsch gesprochen wird und solche Sachen. Die Anzahl der Schulkinder aus dem In- und Ausland, deren Erstsprache nicht die Schulsprache ist, die wächst, die steigt, das wissen wir auch. Und es ist auch bisher nicht gelungen, Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten. Das ist auch bekannt. Die Problematik wird aber diskursiv so generalisiert, und immer sind es, wenn die Fremdsprachen, die dann eben abgelehnt werden oder mindestens in ihrer Bedeutung irgendwie reduziert werden oder vermeintlich reduziert werden, und dass Kinder, die Schulsprache nicht beherrschen, überfordert sein könnten, und dass alle Kinder die jeweilige Landessprache auch beherrschen sollten, das kann ich nachvollziehen. Das ist, ich meine, ich bin im Ausland aufgewachsen und in meiner Schule war eine deutsche Schule, mussten wir auch die Landessprache können. Also das ist nachvollziehbar. Und dass alle Schülerinnen und Schüler aber alle oder generell permanent überfordert würden und dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren solle, sind Teil dieses klassischen Repertoires der Schulkritik seit eh und je. Und das trägt aber nichts bei zur Lösung des Problems aus meiner Sicht. Wo wäre die Schule und die Gesellschaft, wo wären wir heute, wenn es so wäre und man auch diesem Grundsatz auch gefolgt wäre, dass eben das Wesentliche, das hat man schon um 1800 gesagt, und ja, das ändert sich eben. Und das Konzept dieser Fremdsprachenpädagogik und die Lehrmittel, so, also das sagt die aktuellen, waren als flächendeckende Maßnahme über die einzelnen Schulen und Kantone hinaus neu. Eben, das hat es ja vorher schon gegeben, aber dass man es so flächendeckend eingeführt hat, das hat natürlich auf allen Ebenen Unsicherheiten ausgelöst. Also ich würde es so, ich verstehe die Unsicherheit, aber es ist sicher nicht das Einzige, was da zählt.
Okay. Nein, es hat sämtliche Ziele verfehlt. Es hat keine Unsicherheit ausgelöst. Es hat die Ziele verfehlt, schlicht und einfach.
Ja, es war gut. Mal darüber können wir auch diskutieren, was sind eigentlich die Ziele davon.
Genau.
Ob man Bildung so messen kann, allein in den Leistungen der Schüler und Schülerinnen, jeweils nach einem Test, das ist die andere Frage. Weil Bildung ist nicht eine Rendite, die man unmittelbar sofort amortisiert. Also das ist auch so.
Ja, ja, ja. Also okay. Aber Sie sind eigentlich, ich spüre da schon, also Sie sind eigentlich nicht überzeugt von den Argumenten der Gegnerinnen, sondern Sie verweisen auf die Geschichte sozusagen der Kritik an der Schule. Ja, okay. Gut, da sehe ich ein Zurückweisen von Argumenten gegenseitig. Jetzt vielleicht zurück zu Herrn Bichar. Sie haben sich ja als Lehrer kritisch geäußert zu den. Sie haben gesagt, es gibt keine. Die Ziele sind nicht klar definiert. Und Sie sind sehr kritisch, ich habe auch Ihre Publikationen zum Teil gelesen, Sie haben das Weißbuch ja ganz frisch publiziert. Also Sie sind auch mit der Didaktik eben nicht einverstanden. Jetzt eine Diskussion, die ich vor vielen Jahren mal hatte mit jemandem, der auch involviert war am Rande in diesen ganzen Reformen. Als ich dann gefragt habe, aber eben vieles von dem in dem neuen Curriculum, diese neuen didaktischen Normen oder vielleicht auch Dogmen sind nicht empirisch überprüft. Das spüre ich auch aus Ihrer Stellungnahme heraus. Und dieser Kollege hat mir dann gesagt, ja, aber das Problem ist, wir mussten was Neues machen. Wir konnten nicht so weitermachen wie früher. Und jetzt meine Frage an Sie, können Sie trotz aller durchaus auch scharfen Kritik an diesen Lehrmitteln, können Sie nachvollziehen, dass man Dinge ändern wollte, dass man nicht so weitermachen? Also hier im Kanton Freiburg war das Bonchance, das man verwendet hatte. Und da haben die Lehrer auch geflucht darüber, es sei altmodisch und so weiter. Können Sie zumindest nachvollziehen, dass man innovieren wollte irgendwie und die Dinge irgendwie besser machen wollte? Bei aller Kritik dann an der Art, wie es gemacht wurde.
Man musste das natürlich, wenn man mit Dreijährigen Französisch lernt, die Kinder lernen nicht nach einem pädagogischen Ansatz. Mhm. Das ist so. Das kann man ab 5. Klasse kann man pädagogische Ansätze, grammatikalische Strukturen lernen. Das lernen Kinder nicht. Also da braucht es eine Anpassung. Mhm. Und dann hat man diese merkwürdige konstruktivistische Didaktik mit dem Sprachbad. 3 Lektionen in der 3. Klasse Sprachbad. Müssen Sie sich mal vorstellen, den Witz. Und dann hat man das eingeführt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann man ja das mal machen. Aber dann muss man doch das erproben. Also man muss doch das irgendwie mit ein Jahr lang mal erproben, dann Vergleichsstudien machen. Und wenn Frau Helfenstein sagt, ja, die Rendite ist halt nicht so, dass sie, ich weiß nicht, was sie für eine Rendite erwarten. Ich erwarte, dass die, wenn man so viel Geld investiert, dass man auch nachher Französisch besser kann und auch Französisch gerne hat. Im Moment haben wir Französisch, ist das Hassfach nach Mathematik. Also wir haben alles verfehlt. Ich weiß nicht, welche Ziele Sie jetzt als auch noch wichtiger achten. Vielleicht den nationalen Zusammenhang oder der Kampf gegen das Englisch. Alles verloren. Es ist kein Zusammenhang, keine Englisch wurde nicht aufgehalten. Die Sprache wurde, die Ziele verfehlt. Ich weiß nicht, welche Rendite Sie noch erwähnen könnten, das für diese 2 Reformen, Frühfranzösisch und dieses Passepartout-Didaktik spricht, weiß ich nicht. Aber noch ganz Schluss, ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man Innovation macht. Überhaupt nicht. Die Resultate des französischen Unterrichts vorher waren ja auch nicht berauschend.
War nicht gut,
also, das muss man auch sagen.
Ja. Ja, Frau Helfenberger, Sie haben angedeutet, dass Sie denken, dass man vielleicht auch nach anderen Gründen oder nach anderen Effekten suchen sollte. Können Sie das vielleicht noch etwas erklären oder klären für uns, was denn aus Ihrer Sicht jetzt eben, Sie sind ja jetzt in einer durchaus schwierigen Position, weil Sie dieses Projekt ja erst startet, aber was wäre ein für Sie aus Ihrer Sicht ein positives Ziel, dass man durchaus möglicherweise mit diesem aktuellen Curriculum verfolgen könnte?
Ja, also eben, das habe ich natürlich etwas überspitzt gesagt mit der Rendite, die auch später kommt. Ich denke, das gilt ja auch nicht nur für die Sprachen, sondern generell für den Schulunterricht. Wenn man sich überlegt, wir, die jetzt lange aus der Schule aus sind, und messen würde, was wir jetzt alles noch haben von dem, was wir dort gelernt haben, was wir dort gemacht haben, das könnten wir auch nicht messen 1:1. Die Bildung ist ja nicht nur, was ich in einem Fach kann, sondern es ist ein Gesamtpaket von dem, was ich aus meiner ganzen Schulerfahrung gemacht habe, aus meiner ganzen Lebenserfahrung gemacht habe. Und das macht auch die Bildung einer Person aus. Und da kann es passieren, dass halt in einem Fach etwas halt nicht so ist. Wenn ich so rechnen würde, könnte ich auch sagen, wieso habe ich Zeichenunterricht gelernt, so viele Jahre lang, wenn ich immer noch nicht zeichnen kann. Das war in meinem Fall auch eine Fehlinvestition. Könnte ich auch behaupten, wenn ich das so rechnen würde für jedes Fach. Oder Sport, das ich auch nicht gerne gemacht habe, könnte ich auch sagen, jetzt nicht beliebt. Also warum soll ich das gemacht haben? Also es gibt diese Argumente kann man auch gegen jedes Fach wenden. Es geht mir mehr um das. Und selbstverständlich erwarte ich, dass dann auch irgendetwas rauskommt. Aber die Frage ist, und der nationale Zusammenhang gehört eben dazu, Sie haben gesagt, das ist didaktisch schulfremd und so weiter. Die Schule ist nicht isoliert. Die Schule ist in einer Gesellschaft, in einem bestimmten historischen Kontext. Und für die Schweiz ist das nun relevant und zwar nicht erst jetzt. Das Argument, das staatspolitische Argument ist nicht jetzt neu, sondern seit 200 Jahren da. Es kommt immer wieder als Thema. Es ist immer wieder eine Frage für die Schweiz, wie geht man mit dieser Mehrsprachigkeit um? Und in diesem Sinne ist das A, nicht neu und zweitens nicht irrelevant. Weil das ist, darüber definiert sich auch die Schweiz nebst der politischen Form natürlich, aber über die Sprachen, über diese Mehrsprachigkeit ganz besonders. Und deswegen finde ich, man kann vielleicht, also das Lehrmittel, da kommen wir sicher noch dazu, aber das Konzept selbst ist eben, wie gesagt, ja auch nicht neu. Und Sie, Herr Bertele, wissen sicher besser als ich, wo es erfolgsversprechend war und wo nicht oder wie viel. Ich kann einfach aus meiner nicht repräsentativen Erfahrung und meinen Beobachtungen sagen, ich vermute, dass es durchaus Potenzial hat, das Konzept, um Sprachen zu lernen. Ich selber habe eigentlich nicht die Fremdsprachen so gelernt mit dieser Grammatik von Anfang an. Ich habe sehr früh auch Fremdsprachen gelernt. Ich denke, es hat Potenzial. Es ist die Frage auch, wie man es umsetzt. Aber da gibt es einen Punkt. Der Erfolg von einer solchen Umsetzung hängt ja natürlich nicht allein von der Güte des Konzepts und der Lehrmittel ab, sondern von vielen eben anderen Faktoren, von all diesen Emotionen, die so eine vielleicht zu schnelle Umsetzung und Vorbereitung produziert hat oder von politischen Interessen und so weiter. Mhm.
Genau, ja. Also das Lehrmittel, Sie haben das Lehrmittel angesprochen, das ist ja einer der Kristallisationspunkte, der extrem zu diskutieren gibt. Es ist vielleicht ein letzter Punkt, den wir noch kurz ansprechen sollten. Das ist jetzt wirklich auch eine Frage, vielleicht eben an die Vertreterin auch der Bildungsinstitution, aber auch an den Praktiker. Wie nehmen wir jetzt mal an, wir könnten alles Reset machen, diese ganze Polemik hätte nicht stattgefunden. Wir sind am Punkt, wir wollen Innovation machen, wir wollen wir müssen ein neues Lehrmittel einführen. Wie sollte man das idealerweise, also ich glaube, man kann nicht bestreiten, dass es da Probleme gab bei der Einführung dieses Lehrmittels. Also das bestreitet, glaube ich, niemand, auch die es vertreten und verteidigen. Aber wie würde das ideal laufen? Was ist denn, das ist auch für unser Institut eine interessante Frage, oder was, wenn man mit sprachpädagogischen Innovationen konfrontiert ist. Also wie sollte man das aufgleisen? Wie sollte man das planen? Können wir da etwas lernen aus den Problemen, die sich jetzt ergeben haben bei diesem? Sie sind ja die Bildungshistorikerin. Haben Sie Beispiele vielleicht, wo das gut gemacht wurde, wo das richtig gemacht wurde? Also Romanschke Schun ist kein gutes Beispiel zum Beispiel.
Also gut, wenn dann natürlich in einer idealen Welt würde der gesetzlich verankerte Bildungsauftrag der Schule vor den Individualinteressen stehen. Aber in einer realen Welt spielen diese Interessen natürlich eine Rolle. Und deswegen gibt es auch kein Erfolgsrezept. Abgesehen davon, dass sich eine Geschichte nie zweimal wiederholt, exakt gleich. Das heißt, ein Erfolgsprojekt hier kann man nicht eins zu eins da importieren und kopieren, weil eben die Kulturen, die Bedingungen auch andere sind. Oder von dem her glaube ich nicht, dass es so ein Rezept, das Erfolgsrezept gibt. Aber in gut schweizerischer Tradition gehört aus meiner Perspektive dazu, dass Betroffene, also auch die Bevölkerung, die Schülerinnen und Schüler auch gefragt werden, dass Schulen und Lehrpersonen bei den Vorbereitungen und Umsetzung repräsentativ partizipieren und begleitet werden. Man setzt nicht einfach um. Man definiert, jetzt wird's gemacht und dann schaut ihr, wie ihr das macht. Und das ist vielleicht in den Kantonen unterschiedlich gut umgesetzt worden, unterschiedlich intensiv oder passend begleitet worden. Das kann ich eben nicht so beurteilen. Und es ist sicher auch, wenn möglich, wäre es natürlich schön, wenn man mindestens zwei Lehrmittel zur Auswahl hätte, ob das möglich ist. Das kostet natürlich auch ein Vermögen, aber das wäre die ideale Welt, haben Sie gesagt. Oder dass politische Ziele und Diskurse natürlich realistische Argumente vertreten und nicht irgendwas versprechen, das man nicht messen kann, zum Beispiel. Dass man nach 4 Jahren schon irgendeinen Erfolg haben wird, wenn es nicht richtig begleitet wurde, das ist eine Illusion. Und wenn man einfach verspricht, man kann alles überprüfen mit Tests, das ist heikel, weil der Impact einer von solchen Maßnahmen bekanntlich ja erstens dauert und zweitens spielen viele andere Faktoren eine Rolle und nicht nur ein Konzept oder ein Lehrmittel. Und schließlich müssen natürlich vom Bund und Kantonen genügend Anreize und Mittel da sein, dass zum Beispiel die Lehrpersonen die entsprechende Ausbildung haben und so weiter. Und in der Schweiz kein Land ist ideal, aber die Schweiz hätte natürlich ideale Voraussetzungen fast, wenn man so nahe an den in den Kantonen beide Sprachen hat. Und das müsste man mit politischem Willen auch besser nutzen können und mit entsprechender Kommunikation.
Herr Pichard, wenn Sie Bildungsdiktator wären, wenn Sie die Kompetenz hätten, das Sprachencurriculum zu reformieren, wie würden Sie vorgehen nach diesen Erfahrungen und Beobachtungen?
Also zunächst einmal, diese Sprachziele wurden ja nicht von mir erfunden. Die Ethiker hat diese Sprachziele vorgegeben und ihr Institut hat ja festgestellt, dass die Sprachziele massiv verfehlt wurden. Nur 10% der Schüler erreichen die Grundkompetenzen, das sind die tiefsten Kompetenzen im Sprechen zum Beispiel. Nur 10% müssen sich festhalten. Also das sind nicht unsere Ziele. Nicht? Und dass man heute alles misst, Stichwort PISA-Studie und so, das kam auch nicht von uns. Das wurde von der Politik vorgegeben. Und dass sie da feststellen, dass die Sprache immer eine Bedeutung hat für den nationalen Zusammenhang. Klar, wir hatten vor Passepartout, vor Harmos, hat jeder in der 5. Klasse mit Französisch angefangen und in der 7. Klasse mit Englisch. Das war allgemein so, in der ganzen Schweiz, nicht?
Und
in der ganzen deutschen
Kanton Aargau war sie getan.
Aber
vielleicht nicht. Ich weiß es nicht mehr.
Aber dann nachher kam mit Herrn Buschow plötzlich dieses Frühenglisch auf, nicht? Ja. Und dann wollte man mit Harmos, das ist ja ein Seldwyla-Witz, also unglaublich, oder? Man wollte Harmos harmonisieren und man hat just in dem Teil, wo es wirklich um Harmonisierung geht, einfach in der Westschweiz mit Frühfranzösisch angefangen und mit der Ostschweiz mit Frühenglisch. Das ist ein was ja eigentlich die, wenn man schon so etwas hat wie einen nationalen Zusammenhang, ist ja ein Witz. Also ich bin kein Diktator und ich lasse mich auch gerne belehren. Ich persönlich würde anmahnen, die Lektionen, die wir jetzt so verteilt haben, sind ja nicht mehr Lektionen, man hat sie einfach verteilt von der dritten, hinaufzuschieben, konzentrierter zu machen, also mehr Französisch-Lektionen pro Woche. Das Lehrmittel ist entschärft. Das revolutionäre Lehrmittel Passepartout wurde ja mittlerweile klammheimlich in ein ganz konventionelles verwandelt. Also man hat die Lehrmittelfreiheit eingeführt. Die meisten also 50% haben sofort gewechselt. An der Oberstufe verwendet kaum jemand mehr dieses Passepartout. Also da hat man reagiert. Wir hatten den Wettbewerb. Und jetzt müssen wir halt einfach evaluieren. Und ich habe das Gefühl, da ist sehr viel Geld einfach verbraucht worden. Und jetzt sollten wir einfach ein bisschen cool down schauen, wieder die Freude am Französisch wecken, mit Austausch, mit Bilängen, Formen und so weiter, innovativ sein. Und da kommt es einfach auf die Lehrer an. Aber die sollte man einfach machen lassen.
Darf ich?
Ja, gerne, ja.
Also ich habe mich jetzt auch schon bei deiner Frage gefragt, ob Französisch je wirklich eine Chance hatte, also auch im Ganzen. Also ich weiß noch, bei mir, ich war eben dieses Frühfranzösisch, damals die 5. Klasse, wir haben uns Ende der 4. auf dem Pausenhof als Klasse beschlossen, Französisch ist blöd. Und ich glaube, unser Lehrer war auch noch einverstanden. Das Ganze, wir waren nicht die Einzigen bei uns, die einfach schon etwas gegen diese Sprache hatten, bevor wir je Kontakt hatten mit dir. Und ich glaube jetzt, also ich habe das Gefühl, das Problem existiert trotzdem noch bei egal welchem didaktischen Konzept man es einführt.
Und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, das war immer schon ein Problem.
Ja eben, es war schon vorher.
Und in der Westschweiz ist natürlich Deutsch jetzt auch nicht das beliebteste Fach. Und das ist auch gut untersucht, das wissen wir.
Ja, eben.
Aber vielleicht ist jetzt, also ich glaube nicht, dass wir uns heute noch, also dass Sie beide sich heute noch ganz einig werden, aber das macht ja nichts. Ich würde jetzt gerne überleiten zu einer anderen Form des Zurückweisens. Wir haben in einer Publikation von Ihnen, Alessandra Minisci, haben wir gelesen, dass Sie beobachtet haben, dass die jungen Italophonen, mit denen Sie ja natürlich zu tun haben, als Lehrerin eben des Langue Culture d'Origine, wie sagt man auf Deutsch, HSK. Ja, genau. Dass Sie beobachtet haben, dass die zwar am Anfang kommen die noch, aber je älter sie werden, desto mehr finden sie eigentlich dieses Italienische, brauche ich jetzt gar nicht mehr. Und weisen es ein Stück weit zurück.
Ja, das stimmt. Also ungefähr in unseren Kursen in der Grundschule, was sagen wir, sind dann 100% und in der Second 1 bleiben 30%. Ja. Ja. Das ist ungefähr die Nummer. Und das natürlich hat viele verschiedene Motivationen. Eine hat sicher zu tun mit Emotionen, weil also solange die Kinder also klein sind und an die Familie gebunden sind, also bleibt noch die Herkunftssprache also wichtig. Mhm. Aber wenn sie älter werden und der soziale Kontext also wichtiger wird, dann gewinnt die Sprache des Landes auch an Bedeutung natürlich. Und das ist eine Sache. Aber wir haben auch also viele verschiedene Schwierigkeiten, weil also die Kurse sind am Nachmittag oder am Samstag, wenn die anderen Kollegen so frei haben.
Ja, oder Fußball spielen.
Oder genau. Und man kann also gut verstehen, dass die Jungen also, kommen. Vielleicht, wenn die Eltern wirklich überzeugt sind. Ja, das ist ein Problem.
Aber ich nehme jetzt hier, also ich muss jetzt klar machen, das wird ja aufgenommen. Also ich vertrete jetzt hier nicht meine Meinung. Ja. Sondern ich mache jetzt hier ein bisschen den Avocatus Diaboli. Wie, ist es denn nicht gut und normal, dass die leben in der Deutschschweiz und die wollen so sein wie die Deutschschweizer und die Sprache des Territoriums ist wichtig? Also man könnte auch jetzt durchaus auch politisch argumentieren. Der Staat hat ja auch ein Interesse daran, dass die Leute, ob sie jetzt in der Schweiz geboren sind oder nicht, von Schweizer Eltern oder nicht, dass die sich, also ich weiß schon, man soll das nicht mehr sagen, assimilieren, aber ich sage es trotzdem, oder, dass die ein Stück weit so werden wie die Leute von hier. Ist das denn so schlecht oder ist das, warum ist das ein, Sie haben gesagt, das ist ein Problem, warum? Es ist ein Problem für Sie, aber ist es wirklich ein Problem?
Ja gut, für die Kurse. Also meiner Meinung nach, also es wäre wirklich eine schade, so wäre Aspekt, so diese wie sagt man, Erde oder diese Patrimonium, also so einfach loslassen und also dass sie haben diese Gelegenheit etwas also eine Sprache, aber auch eine Welt in ihr wie sagt man, in den also in ihre Formation zu haben und wäre wirklich ich finde dass aber natürlich ich verstehe, dass die Kinder können nicht das wirklich verstehen, müssen die Eltern und die Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer das vermitteln. Mhm. Weil, ich habe zum Beispiel also vielmal gehört, als ich Kind war, ich wollte nicht wirklich diese Kurse besuchen und jetzt, ich finde, dass das wäre eine gute Opportunität und ich habe verpasst. Ja. Dann also ist die Gesellschaft das für mich also musste ein bisschen wertschätzen.
Darf ich fragen, diese Missione Cattolica, die es ja früher also wirklich flächendeckend gab, gibt es die heute immer noch in dieser Intensität?
Nein, für die Sprachenkurse nicht mehr. Sprachenkurse, also für Italienische sind von den Außenminister, also von Italien, finanziert. Ja. Und wir haben auch andere Problem, das ist, einige Lehrer kommen aus Italien und sie bleiben vielleicht 5 Jahre. Und dann gehen zurück. Und andere Lehrer, wie ich, Wir sind von einer Institution hier in der Schweiz angestellt, zum Beispiel ECAP, und wir leben hier. Mhm. Und dann natürlich können wir besser auch die Schulsysteme in der Schweiz kennenlernen. Ja. Und ja, das macht schon einen Unterschied. Mhm. Das ist die Situation für Italienisch. Also ich habe gesehen, dass zum Beispiel in Basel sind 31 Sprachen gedeckt von diesem HSK-Kurs. Ja. Und natürlich, Italienisch ist eine sehr große Gruppe und hat da auch eine große Geschichte. Ja. Aber es gibt also kleine Gruppen und auch freiwillige Lehren. Ja. Also ist wirklich sehr unterschiedlich, die Situation. Ja. Ja.
Genau. Also Sie haben jetzt ein Szenario beschrieben. Also das wären eben diese HSK-Kurse, die ja außerhalb, also die zwar zum Teil in den Schulgebäuden stattfinden, aber uns auch von der EDK zumindest in den Dokumenten unterstützt werden, aber nicht finanziert. Und dann gibt es aber die andere, und da schlagen wir jetzt einerseits die Brücke wieder zu den mehrsprachig inspirierten Lehrmitteln und dem, was du untersucht hast, Gabriela, in eurem Projekt. Könntest du vielleicht kurz einfach auch ein bisschen beschreiben, was ihr da genau gemacht habt? Also das wäre ja, das ist ja dann eigentlich sind so mehrsprachige Ansätze, wo eben auch diese Herkunftssprachen mit eine Rolle spielen sollen und wie im Rahmen dieser Mehrsprachigkeitsdidaktik. Kannst du ein bisschen beschreiben, was ihr da gemacht habt?
Ja, also genau, das Projekt war in der Deutschschweiz und es waren drei Phasen. Und also die erste Phase war mal die Lehrpläne und Lehrwerke, also die Englisch- und Französisch-Lehrwerke zu analysieren. Und in den Lehrplan 21 steht nicht viel zu HSK, aber es gibt diese Wertschätzung, diese Erstsprachen, diese migrationsbedingten Erstsprachen sollen wertgeschätzt werden und das soll auch beim weiteren Sprachenlernen helfen. In den Lehrwerken gibt es vereinzelte Aktivitäten, oft so Einschübe. Teilweise sind diese Aktivitäten mit Einbezug von Herkunftssprachen. Diese sind aber vor allem auf der Primarstufe, also dann nicht mehr auf der SEC 1. Und es sind so Aktivitäten wie, wie sagt man einen Ausdruck wie Guten Tag in verschiedenen Sprachen oder Geburtstagslieder in verschiedenen Sprachen vergleichen. Mhm. Und dann die zweite Phase war wirklich die Hauptphase. Dann haben wir thematische Dossiers mit so Aktivitäten erstellt und sind in Klassen gegangen und haben gefilmt und geschaut, wie die SchülerInnen damit umgehen. Es waren Klassen der 5., 6. und aus der SEC. Und es gab eben SchülerInnen mit Herkunftssprachen, SchülerInnen ohne Herkunftssprachen, die diese Aktivitäten bearbeitet haben. Und eben auf den Filmen wurden dann verschiedentliche Situationen festgehalten, wo eine Herkunftssprache einbezogen werden soll, wo sich auch SchülerInnen, also aktiv wirklich geweigert haben sie sich selten. Wir haben das im Artikel das eine Beispiel zitiert, das ist halt auch in der SEC. Unser Eindruck war auch, dass es in der Primarstufe noch ein bisschen weniger Ablehnung gibt, dass das dann auf der SEC kommt und dieser Schüler mit Kroatisch als einer Familiensprache wird, soll sagen, wie der Plural funktioniert, kann das nicht, sagt das. Die Lehrperson schlägt ihm vor oder bittet ihn, das doch zu Hause nachzufragen und am nächsten Tag die Klasse zu informieren. Und der reagiert dann für uns, das war relativ heftig, auch als wir das gesehen haben, der sagt wirklich, wollt ihr mich verarschen? Zuerst stellen sie mir eine Kamera vors Gesicht und dann fragen sie so, ja, du bist ein Ausländer. Mhm. Also der nimmt das wirklich so ins Wort, der fühlte sich anders gemacht, der wollte nicht anders sein. Vielleicht ist es gerade auch in dieser Findungsphase des Jugendalters nochmals speziell ausgeprägt.
Und ich denke, es gibt auch Sprachen, die eine größere Prestige haben und andere weniger, oder?
Da kann man absolut anschließen. Ja. Andere Situationen, eben das ist wirklich so, das war die offensichtlichste verbalisierte Ablehnung. Aber wir haben natürlich auch andere Situationen und das auch schon auf der Primarstufe, wo, ja, sie machen es dann trotzdem. Die eine Schülerin sagt dann trotzdem etwas auf Tamilisch. Und die ganze Klasse will es hören, die hört zu. Wir wollen es hören. Aber wenn sie, nachdem sie es sagt, sie lächelt, Hand vors Mund, die Schultern gehen rein, sie wendet sich ab. Sie hat es gemacht, aber es war ihr nicht wohl dabei. Mhm. Gerade so Situationen. konnten wir eben beobachten dann.
Also ihr habt vor allem beobachtet und beschrieben, was die Lehrpersonen machen oder wie das die Schülerinnen und Schüler irgendwie dann...
Also es gab, sie haben meistens in Dreiergruppen die Aktivitäten bearbeitet, aber natürlich mit Phasen im Plenum oder Einzelarbeit. Das heißt, teilweise war die Lehrperson da involviert, teilweise waren es nur die SchülerInnen unter sich und... Eben so Situationen gab es mit den SchülerInnen unter sich, aber eben auch, wo die Lehrperson schon involviert war. Mhm. Also, die Lehrperson konnte es nicht wie immer retten und das wir valorisierender machen. Es war dann nicht gewollt.
Ja. Und habt ihr denn, oder? Weil wir haben ja jetzt einen interessanten Fall des Italienischen besprochen, schon ein bisschen, wo ja. Einerseits ist Italienisch natürlich die Sprache einer der größten, wahrscheinlich immer noch der größten Migrantengruppe, sicher einer der größten. Andererseits ist es aber auch eine Landessprache. Und das müsste ja eigentlich dem Italienischen helfen, würde man denken. Aber das denken wahrscheinlich nur naive Leute, oder? Wahrscheinlich, oder?
Ich weiß vielleicht nicht. Auch. Vielleicht hilft auch das für die Motivation. Aber natürlich... In der Deutschschweiz, ich denke, Italienisch ist als Fremdsprache wahrgenommen werden. Und dann natürlich die Kurse sind Sprachkurse, aber auch Kulturkurse. Ja. Und dann, wir vermitteln die Kultur von Italien und nicht von Tessin. Ja, ja. Auch wenn es gibt auch Ähnlichkeiten, aber es ist eine andere Kultur.
Habt ihr denn Hierarchien?
Also ich muss schon sagen, das ist eigentlich auch bei uns, bei der Fremdsprachenunterricht, ein didaktisches Prinzip. Je mehr diese Fremdsprachigen in der Klasse sind, machen wir Deutsch, passé composé, also perfekt, dann Französisch, passé composé, perfekt in Englisch. Und dann frage ich oft, wenn da noch Albaner sind oder Türken, wie ist das bei euch? Und dann machen wir da eine große Zusammenarbeit. Das nicht unbedingt um unsere Wertschätzung der Kultur, sondern einfach um Verständnis zu wecken, dass sie Bezüge machen können. Und das funktioniert eigentlich immer.
Das ist
also bei uns jetzt.
Das finde ich super, aber in meiner Erfahrung also ist nicht normal das. Also die Schüler, mit denen ich arbeite, wenn ich ihnen frage, wenn die andere Sprache in der Regelklasse lernt, wie ist, und niemand hat ihnen etwas gefragt, wie sagen man auf Italienisch oder wie, so, nie. So, natürlich es sind verschiedene die Lehren und verschiedene Situationen, aber ich denke, es ist nicht so normal.
Ja. Das ist natürlich eben genau, also das war ja vorhin auch meine Frage nach der Mehrsprachigkeitsdidaktik, als oder mit linguistischem Hintergrund findet man das natürlich unglaublich spannend, diese Vergleich. Das ist ja unser Job, wir lieben das. Aber das Problem ist natürlich immer das, was uns fasziniert, nicht unbedingt alle Lehrer und auch nicht unbedingt alle Schülerinnen und Schüler, je nachdem. Aber was ich noch dich fragen wollte, Gabriela, ich meine, habt ihr in euren, es war ja nicht ein quantitatives Projekt, aber habt ihr da irgendwie eine Art Hierarchisierung der Sprachen beobachten können?
Ja.
Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen
etwas sagen? Ja, also es war, also was wir als Prestige und weniger prestigeträchtig bezeichnet haben, also weniger prestigeträchtig wäre zum Beispiel das Beispiel mit Tamilisch gewesen oder auch Urdu, die in den Gruppen zum Teil gesprochen wurden und dann einfach beiseite gelassen werden. Es wird zwar gesagt, X kann noch, und dann macht man weiter, ohne je wieder darauf zurückzufahren. Während zum Beispiel Spanisch, gerade das haben wir ein Beispiel, oder Italienisch, die sind dann cool. Wow, du kannst das sogar schreiben. Während, diese Tendenz hat man gesehen, ja.
Und das ist natürlich, stelle ich mir vor, für Lehrpersonen außerordentlich schwierig, sowas irgendwie zu annullieren oder auszugleichen, oder? Weil man ja, also stelle ich mir vor. Oder?
Ja, und dann muss man natürlich als Lehrperson das auch noch wollen. Wir hatten noch eine Lehrperson, die vor der Klasse in einer anderen Klasse mit einem Jungen, der kroatisch gesprochen hat, glaube ich, die slawischen Sprachen als so eckig bezeichnet hat und die romanischen seien ja so schön.
Aha. Oh.
Ich meine, da muss man natürlich auch als Lehrperson das noch wollen oder diese Sensibilität mitbringen.
Ja, genau.
Ja. Das heißt, bei Ihnen hat das immer gut funktioniert mit diesem Einbezug.
Also Sie haben, es ist natürlich noch spannend, oder? Weil ja gewisse Schülerinnen auf fremden Sprachen nicht immer gleich alphabetisiert sind. Genau. Und dann kommen Schamgefühle natürlich auf. Das haben wir schon. Aber da kann man ja, wenn man Lehrer ist, das sofort, das merkt man sofort. Ah, das ist gut. Und dann, oder in Gruppen, wer weiß das? Oder, das ist nicht das Problem. Also bei uns war das nicht das Problem. Es ist eine reine Verständnismaßnahme gewesen, eine didaktische Maßnahme, die wir da angewendet haben.
Aber wahrscheinlich hat man tatsächlich zum Teil auch dann mit dem Problem zu tun, dass die vor allem wenn es noch Kinder sind und die eben nicht groß literalisiert wurden, dass sie je nachdem vielleicht auch wirklich die Strukturen gar nicht, entweder nicht kennen oder nicht identifizieren können, weil ihnen sozusagen das Metasprachliche in ihrer jeweiligen Sprache fehlt, oder? Ja. Dass sie gar nicht wissen, sie können zwar über Vergangenes reden, aber sie haben wenig die Kategorien.
Da gibt es ja eine interessante Studie, die kam von Salzburg. Ich nehme an, Sie sollten sie eigentlich kennen, die war vor 15 oder fast 20 Jahren. Dann hat man so den Schülerinnen und Schülern ein Bild gezeigt, ein Kind, das mit einem Kissen irgendwie in der Nacht im Pyjama rausflog und hat gesagt, macht einen Aufsatz. Dann hat man vier Gruppen gebildet. Die deutschsprachigen Schüler mit Muttersprache Deutsch, Schüler, die erst seit 2 Jahren in der deutschen Schule eingeschult worden sind, Schüler, die seit 4 Jahren und solche, die von Anfang an in der Schule waren. Und dann hat man die Aufsätze korrigiert, eine Rangliste gemacht und dann hat man festgestellt, die besten Aufsätze wurden natürlich von der Muttersprache Deutsch geschrieben, das ist klar, da war es erwartbar. Und jetzt kommt die große Überraschung, die zweitbesten Aufsätze wurden von den Schülerinnen und Schülern geschrieben, die erst seit 2 Jahren in der deutschen Schule eingeschult waren. Und die mit Abstand schlechtesten Aufsätze haben diejenigen gemacht, die von Anfang an in der Schule eingeschult worden sind. Und da hat man sich natürlich die Augen gerieben, was machen wir da alles mit unseren Stützkursen und so weiter und so weiter. Und die Frage ist, also die Erklärung ist nicht wissenschaftlich abgestützt, aber es heißt halt doch, dass alle, die später kamen, doch irgendwo in ihren Ländern mal eingeschult, alphabetisiert und eine gewisse Struktur gekannt haben. Und die konnten dann den Transfer machen. Das ist die Erklärung, die man sich damals gemacht hat. Aber wie gesagt, es ist nicht erwiesen, ob das wirklich stimmt.
Eben, das sind natürlich komplexe Zusammenhänge. Da könnten auch Kohorteneffekte sein, dass das bestimmte Arten von Migration sind zu bestimmten Zeitpunkten und so weiter. Ja. Aber Gabriela, ich wollte dich noch fragen, also das klang ja jetzt doch recht kritisch eigentlich, oder? Was du da gesagt hast. Was würdest du denn jetzt eigentlich empfehlen, dass man sollte das gar nicht versuchen? Oder was wären denn deine Empfehlungen, jetzt gerade in Anbetracht eben auch von so Hierarchisierungs- und Othering-Prozessen und so weiter, oder willst du gar keine Empfehlungen abgeben?
Ja, ich taste mich mal an einige ran. Also ich glaube, das ganz ignorieren ist vielleicht auch wieder nicht zielführend auf eine Art und Weise. Ich glaube, es ist das Problem, dass es sehr individuell am Schluss ist. Es gibt die, die es geschätzt haben, es gibt die, die es wirklich nicht geschätzt haben und abgelehnt haben. Das heißt, versuchen vielleicht, aber vielleicht eben nicht direkt so exponiert, sondern mal Kleingruppen vielleicht auch, wenn man ein individuelles Gespräch suchen, wenn man auch merkt, das sind vielleicht SchülerInnen, die das möglicherweise nicht möchten. Das Problem ist natürlich gerade auf der Sekundarstufe, wenn man verschiedene Klassen hat, soll ich jetzt mit 5x20 SchülerInnen jedes Jahr sprechen? Möchtest du das mal? Also ich meine, wird das ja auch irgendwann zeitaufwendig. Ja. Ich denke, am Schluss muss man schauen, ich glaube, man darf einfach nicht erwarten, dass nur weil man das macht, dass es auch den Effekt hat, den man sich vorstellt.
Ja.
Ich glaube, das muss man wissen.
Okay.
Dass, ja, und also ich weiß nicht, ob ich es als Lehrperson machen würde,
ja.
Aber ich, wem möchte es anderen, würde es sicher nicht verbieten wollen. Aber ja, ich glaube einfach das Bewusstsein der nicht intendierten Effekte, die doch da sein können.
Ja. Jetzt gerade in Bezug auf Ziele jetzt in diesem Umfeld mit Migration, mit Herkunftssprachen, da gab es vor, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, in Deutschland eine sehr, auch sehr animiert geführte Diskussion, auch, und da ging es auch um Zurückweisung, um Rejet, wo Bildungssoziologen, und das war also keine Diskussion links gegen rechts, sondern das waren alles linke Leute, aber Bildungssoziologen haben sich außerordentlich kritisch geäußert gegenüber eben zum Beispiel diesen Bestreben, in Deutschland geht es ja dann sehr oft, weil die größte Community ist, glaube ich, die Türkenkinder, also Türken-Kurdisch. Also ich glaube, es war der Bildungssoziologe Hartmut Esser, der mal so sinngemäß gesagt hat, jede Stunde Türkisch ist eine Stunde Deutsch zu wenig. Und was wichtig ist für Bildungserfolg, ist, dass die eben die Landessprache lernen. Eben, ich habe schon ein bisschen in die Richtung gefragt, aber wie geht ihr mit dieser Kritik um? Ich meine, es ist tatsächlich so, dass immer im Zusammenhang mit PISA kommt das immer mit den Lesekompetenzen und mit den Schulsprachkompetenzen und dann wird immer gesagt, ja, die Schweiz ist gut in Mathe, aber eben nicht so im Lesen und einer der Gründe ist eben dann diese Migration. Was entgegnet ihr, also wenn einer eben diese Position vertreten würde, was entgegnet ihr? Was sind eure Argumente, weshalb man trotzdem fürs Italienisch oder generell für die Herkunftssprachen sich einsetzen sollte?
Also, ja, für mich, also während der Zeit sind auch die Ziele von den italienischen Kursen geändert. Mhm. Weil am Anfang, vor allem viele haben gedacht, wir kehren zurück später nach Italien wir wollen wieder in der Schule in Italien oder so und hat eine andere, also ganz andere Idee. Und heute, das Ziel ist mehr die Integration. Mhm. Und natürlich auch, dass so eine solide Kenntnis von der Herkunftssprache oder Muttersprache, so, es wirklich gibt eine Verankerung, und hat auch viel zu tun mit der Entwicklung der Identität. Mhm. Und also, ja, je mehr diese Entwicklung gut ist, die Integration gut ist und auch den ganzen Formationen der Individuen.
Also wir sind wieder zurück bei der Identität.
Wir sind wieder zurück bei der Identität. Ja. Also von, es gibt auch die anderen Gründe, die Forschung sagt, dass wenn man gut der Muttersprache beherrscht, dann kann auch besser lernen, Sprachen lernen. Das ist auch so.
Das wäre so eine
Vielen, das sagen das. Mhm. Das ist, ja.
Also wir haben uns damit nicht im Projekt befasst. Meine persönliche Meinung ist, ob jetzt ein Kind am Mittwochnachmittag einen HSK-Kurs besucht, den Musikunterricht oder irgendwo Sport treibt, ist mir ziemlich egal. Also ich sehe da nicht mehr, wenn die Schule oder die Gesellschaft etwas anderes will, dann muss sie die Schule und die Gesellschaft anders organisieren. Aber sonst ist es Freizeit.
Ja.
Darf ich noch kurz auf die vorherige Frage zurückkommen mit den Empfehlungen? Ich war da sehr im Unterrichtsgeschehen. Ja. Ich wollte noch sagen, dass ein Teil von den Ideen von Lehrplänen ist ja auch, oder von Bildungspolitik, dass es helfen soll beim weiteren Sprachenlernen. Mhm. Und da gibt es jetzt eine relativ große Interventionsstudie aus Deutschland und das Team Holger Hopp.
Ja.
Und die haben ja in der vierten Klasse im Englischunterricht etwa 20% der Unterrichtszeit gebraucht für so mehrsprachigkeitsdidaktische Aktivitäten. Nach 6 Monaten von dem ist bei den Englischkompetenzen genau das Gleiche rausgekommen, ja, bei der Kontroll- und der Interventionsgruppe. Das heißt, eben also auf die Sprachkompetenz, mit der Sprachkompetenz kann man nicht argumentieren. Ja. Es ist dann ein anderes Argument, ja, das man brauchen muss.
Ja, ja. Genau, also das sind ja diese Transfermagie, die, genau, das ist ja auch so ein bisschen eines meiner Forschungsthemen, da bin ich einverstanden. Die beobachten wir nicht, wenn wir sauber forschen.
Genau, und das ist ja eben, wenn es im Unterricht und auch um die Klasse geht, darf man auch anderes berücksichtigen, aber einfach das auch auf Lehrplanebene, das bringt. Ja, es ist nicht so viel effizienter als das andere.
Ja, ja. Aber eben, dann würde natürlich vielleicht Frau Helfenberger auch entgegen, ja, es geht vielleicht gar nicht unbedingt immer um Effizienz.
Ja, aber das sagt der Lehrplan. Da zitiere ich den Lehrplan.
Das stimmt.
Ja. Ja, nein, ich meine, als ich das erste Mal von dem Konzept hörte, ich die mehrere Sprachen auch kann, und dann habe ich auch gedacht, ja, aber das ist doch ein Witz, weil ich es so verstand, man muss einfach guten Morgen sagen können in allen Sprachen, und das fand ich, das bringt ja auch nichts. Also etwas muss man schon können, also ich will nicht sagen, man muss gar nichts können. Aber es ist die Frage, wie viel Zeit man auch dafür braucht und was es zum Beispiel eben im Sinne der HSK-Schulen auch beiträgt für dieses kulturelle Selbstverständnis der Schweiz. Das spielt einfach auch eine Rolle. Also das darf man auch nicht ignorieren. Aber ja, es ist, meine Tochter ist auch zweisprachig aufgewachsen, ging in die HSK-Schule für Spanisch. Und es war zum Beispiel in dem Fall kein Problem. Aber es brauchte enorm viel Disziplin meinerseits, damit es geht, weil es war auch samstags. Und es braucht auch Unterstützung in der Schule, weil die Lehrpersonen haben das nicht also zur Kenntnis genommen, aber auch irgendwie unterstützt, einfach auch nur, indem man anerkennt, dass es für sie wichtig ist. Schon in der Kita hat das so angefangen. Es braucht ein Umfeld, das diese Mehrsprachigkeit auch annimmt. Also sie war natürlich privilegiert, war in einer Kita, wo es auch andere Kinder mit anderen Sprachen gab, so dass sie sehen konnte, ah, das ist quasi normal, dass man vielleicht eine zweite Sprache spricht. Und so weiter. Und Spanisch hat es natürlich einfacher. Das war eine lateinamerikanische Schule, dann hat sie gesehen, ah, das gibt es eine ganze Sprachgemeinschaft. Das ist nicht nur einfach isoliert, meine Familie und ich. Also das sind natürlich günstige Zufälle, die ich hatte. Also es ist nicht allein unsere Leistung, es ist auch all das. Und wie man ein solches Klima schafft von dieser Sprachfreundlichkeit, das würde sicher auch noch etwas beitragen. Und zu dem, was Herr Pischau erzählt hat von diesem Beispiel mit den Kindern, die eben halt so ist ein Unterschied war, ob sie schon beschult waren oder nicht. Ich habe einen Vortrag gehört an der ISHE, also diese für historische Bildungsforschung, diese internationale Konferenz über Nigeria, wo gedacht wurde, wenn sie dann Englisch sprechen in der Schule, dann hilft das, weil es so viele Sprachen und Dialekte gibt. Und auf Englisch sei es viel einfacher. Eine hat richtig eine Performance gemacht, wie man dort sich gegenüber dem Großvater oder der Tante oder wem auch immer äußern muss. Und das ist nicht nur die Sprache mit vielen Gesten und Bewegungen. Es ist ganz kompliziert und darum kein Wunder, die verstehen sich alle nicht in den verschiedenen Sprachen. Aber das war eben kein Erfolg, weil die Kinder in einer Sprache alphabetisiert wurden, die sie nicht kannten. Und vermutlich hat es schon etwas, eben, dass man die eigene Muttersprache weiterhin pflegen soll, dass man aber einfach rechtzeitig natürlich die Landessprache lernen soll und dass man auch das berücksichtigen muss beim Alphabetisieren, oder dass die plötzlich, ja, die Laute sind nicht gleich. Ein A ist nicht gleich ein A in Deutsch oder auf Spanisch oder auf Englisch, oder? Und das spielt natürlich schon auch eine Rolle.
Ja, da kommt mir, wir haben mal vor Jahren ein Projekt gemacht zu den Portugiesinnen und Portugiesen in der Schweiz. Und wir wollten eigentlich vergleichen, inwiefern Besuch von HSK-Unterricht dann eben positiven Transfer zur Schulsprache Französisch oder Deutsch begünstigt. Und dort hatten wir das Problem, dass wir keine Portugiesen fanden, die nicht in die HSK-Kurse gingen. Also da gibt es überhaupt keine Rejet, da wird Portugiesisch ist dermaßen Teil der Identität, dass wir haben, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 Kinder gefunden, die diese Kurse nicht besucht haben, was natürlich auch, das war ein Desaster natürlich für unser Projekt. Aber hochinteressant. Ich glaube, wir haben schon noch viele Fragen und wir könnten noch lange weiter diskutieren. Ich möchte eigentlich schon gerne den Kreis jetzt ein bisschen öffnen. Und wir haben ja hier ein Publikum und ob hier Fragen, Bemerkungen, Kommentare aus dem Publikum vielleicht noch wären, die wir gerne aufnehmen. Gibt es ein Mikrofon, Julia, das zirkuliert?
Vielen Dank. Es war interessant zum Teil die Diskussion und irgendwie, also das Thema ist mir ja nicht ganz fremd, aber ich habe doch noch mal gedacht, bei der letzten Reform, man ist ein großes, ein ambitioniertes Vorhaben schlussendlich doch irgendwie relativ naiv angegangen. Und so rückblickend habe ich das Gefühl. Und was ich jetzt auch noch gedacht habe, also ist nicht auch ein Teil des Problems, dass man irgendwie so viel Moral in diese Reform gepackt hat? Also dass man kann sagen, ja, sie wurde überfrachtet, aber man kann auch sagen, die wurde so moralisch aufgeladen. Also Stichwort Wertschätzung aller möglichen Sprachen. Und weiß nicht, also ob Sie das auch so sehen und ob man sich nicht viel mehr einfach auf ganz simple didaktische Ansätze konzentrieren soll oder irgendwie, gut, didaktische Ansätze muss man dann auch erstmal definieren, aber einfach irgendwie so Basics.
Also meine Meinung dazu kennst du ja. Ich habe dazu vor kurzem einen Vortrag gehalten, aber gebe die Frage gerne weiter. Also auch was Sie vertreten haben, war ja durchaus moralisch. Also moralisch muss nicht schlecht sein, oder? Aber Sie haben es ist sicherlich normativ, oder? Sie haben gesagt, es ist schade, wäre gut, wenn, oder? Bei dir etwas weniger, ja. Aber ja, ich denke, das ist schon eine wichtige Frage. Also inwiefern, ja, also kann denn eigentlich, oder ich würde vielleicht anders fragen, können solche Reformen sozusagen nicht moralisch sein, nicht unmoralisch, aber nicht, oder ist es überhaupt möglich, dass die Moral bei Sprache, das war ja so ein bisschen meine Einstiegsfrage auch, oder diese starken affektiven Reaktionen. Also ist es denn möglich, sozusagen nüchtern und rational über diese Dinge überhaupt zu entscheiden? Das entspricht ein bisschen deiner Frage, oder? Oder hat mit dir zu tun, ja.
Es gibt ja zwei Ebenen. Das eine ist Politik, oder? Da haben wir eine feine Diskussion und dann wird es sehr schnell so moralisch. Also man kritisiert das Frühfranzösisch, dann ist man einfach gegen das Französisch. Oder man kritisiert die Leistungen der Schüler und dann ist man nur auf Leistung bezogen und solche. Oder das ist auch, und dann gibt's die Ebene auch Umgang mit den Schülern. Also man getraut sich heute, also es ist eine Frage, was erwarten wir von den Schülern? Also ein bisschen Leistung, also dass sie auch eine Performance haben, oder sollen sie sich vor allem wohlfühlen und in ihrer Person? Und das ist immer ein Wabonk-Spiel. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus meiner Biografie sagen. Mein Vater war ein Roman. Meine Mutter war eine Berlinerin und sie kennengelernt und so, geheiratet haben sie in England. Also wenn ich mit meinem Vater, habe ich Französisch gesprochen, mit meiner Mutter Deutsch, und wenn wir zusammen waren, haben wir immer Englisch gesprochen. Und dann kam ich da in die Schule und dachte, ich war ein ziemlich fauler Hund und dachte, ich kann ja das alles und so. Und der erste Test, den ich bekommen habe, war eine 3 im Französisch. Und da sagte mir der Französischlehrer, tu sais, Alain, c'est nul. Il faut pas seulement parler. C'est beaucoup plus. Tu dois travailler. Und das ist so eine Schlüsselform. Und ich denke, das ist genau so. Sprachenlernen heißt auch ein bisschen arbeiten und lernen. Einfach, man muss auch lernen. Und das Los der Migration ist ja auch das. Eine Migration, ich sage auch meinen Schülern immer, den Migrantenkindern, ihr müsst mehr machen als eure. Das ist das Los jeder Migration. Aber ihr werdet auch Erfolg haben. Das kann ich nur sagen. Also ich bin voll Ihrer Meinung. Das ist, wir machen da manchmal einen richtigen Eiertanz drum und dann wird es plötzlich nebulös. Ich sage eben manchmal auch esoterisch oder so. Und dann wird es aber auch bissig, weil es da um Weltanschauungen geht, die gar nichts mit dem eigentlichen Objekt zu tun haben. Nämlich kann es dann am Schluss nicht. Also, ja.
Also wenn ich jetzt mal Herrn Pichard recht geben darf, ja, man muss natürlich lernen wollen, man muss was machen. Von alleine passiert es nicht. Auch der Transfer, von dem Sie gesprochen haben, ist nicht magisch. Also ich spiele gern mit den Sprachen und mache das selbst, aber das ist aktive Arbeit. Passiv lernt man nichts. Es gibt kein passives Lernen. Wenn ich passiv bin, dann lerne ich nicht. Also von dem her, ja. Und ich denke, wenn man von den Schülern und Schülerinnen noch etwas fordert, dann kommt auch was. Also das ist auch meine Erfahrung. An der Hochschule hat es geheißen, ja, aber das kannst du doch nicht machen mit den Erstsemestrigen. Das können sie nicht. Und ich, doch, weil wenn ich was fordere, dann kommt was. Wenn ich nichts fordere, dann kommt auch nichts. Also das hat auch, das muss man auch berücksichtigen.
Aber dann darf ich noch einen Haken. Dann darf ich noch einen Haken gegen dieses Lehrmittel machen. Also ich musste an den Kurs gehen, dann hat man mir da ein Don'ts und das, nicht? Don'ts und das. Unter Don'ts war keine Wörtchen lernen, keine Wörterteste mehr, keine Diktate mehr, keine Rangliste. Und das war alles durchgestrichen und das andere, das Wohlfühlthema, war alles dabei. Und das hat man uns mit diesem Lehrmittel gemacht. Man hat einfach gedacht, die können sich das in einem Sprachbad selber beibringen. Und das habe ich immer, das haben wir, die meisten Lehrer haben das immer gesagt, das geht nicht. Ja, das wollte ich.
Ja, also ich denke, also auch in der Lehrpersonenbildung oder Weiterbildung wurde das so sehr dogmatisch weitergegeben. In unserer Fokusgruppe, das war noch ein Teil des Projekts, hat jemand von Gehirnwäsche gesprochen, ja, an der PH. Ja. Also wenn man gefragt hat, wie sollen sie Wörter lernen, ja, die schnappen das auf, hinterfragen nicht mehr, jawohl, ja, quasi. Ja. Das hilft auch nicht oder ist Teil dieses Problems, dieses sehr moralisierenden.
Ja. Es ist schon so, wenn man natürlich die Dokumente des Europarats auch studiert, dann sieht man dort halt schon eben auch wirklich diese unterschiedlichen Zielsetzungen. Einerseits diese interkulturellen Zielsetzungen, diese Erziehung zum europäischen Citizenship einerseits und das, was immer man davon hält, oder? Aber das ist das eine. Und das andere dann diese Kompetenzorientierung. Und das sind eigentlich schon zwei Ziele, die eben auch nicht unbedingt in einem Aufwasch gleichzeitig erreicht werden können, oder? Und ich glaube, Susanne, deine Frage geht so in Richtung, sollte sich die Schule nicht vielleicht einfach mal auf sozusagen den Kompetenzerwerb in einem vielleicht etwas traditionelleren Sinne konzentrieren, ja. Das ist, glaube ich, schon, eine offene Frage nach wie vor, habe ich den Eindruck. Ja,
ja, manchmal habe ich in den verschiedenen Positionen den Eindruck, es wird irgendwie zu viel Wert auf diesen ganzen Überbau gelegt und drunter und für das, was eigentlich das Ganze stützt, ist dann nicht mehr genug Zeit, nicht mehr genug Energie, nicht mehr genug, sind die Mittel nicht mehr da.
Andere Fragen, Bemerkungen?
Dann hätte ich vielleicht eine Frage für Alessandra. Vor kurzer Zeit, wenn ich mich gut erinnere, es ist in Sargans, also man möchte auf die italienische Sprache verzichten als Optionsfach in der Schule. Ich frage mich oft, machen Sie sich HSK-Kurse und die Option Italienisch in der Schule, machen Sie sich wie eine schlechte Konkurrenz? Ich weiß, und wie könnte das gelöst werden? Weil sonst geht man immer weiter und man sagt immer, Italienisch sollte, also die Gesetze sagen, dass Italienisch als Option in den Schulen da sein sollte. Also die Option sollte zumindest da sein. Aber es gibt ASK-Kurse, wo es nicht viele Kinder oft sind.
Also meine Erfahrungen ist keine große Konkurrenz. Weil in diese Optionen, also in der Regelschule, gehen die Kinder, die gar also kein Deutsch, kein Italienisch kennen können. Und in den HSK-Kursen, die meisten können schon Italienisch. Mhm. dann also auch die alle den Lehrplan oder also die der Unterricht ist ganz anders. Mhm. Also manchmal, was passiert ist, dass die einige Kinder, die eine italienische Herkunft haben, gehen auch in den Wahlfach. Mhm. Nur weil sie ein bisschen weniger arbeiten wollen.
Ja, ja, ja.
Aber es ist langweiliger für ihn. Mhm. Ja, also ja, ja. Keine Zweck für Sprache Zweck.
Aber warum muss dieser Unterricht so unterschiedlich sein?
Weil die Kinder, die eine italienische Familie oder auch nur eine, die Mutter oder Vater, sie können schon Italienisch sprechen. Und in den Kursen machen vor allem also Schreiben, weil sie haben Schwierigkeiten zu schreiben. Und also reflektieren über die Sprache. Mhm. Und dann machen wir also Kultur. Also Geschichte, Geografie, etwas über das Land. Mhm. Und das können nicht so in den Regelschule machen, wenn sie nur zwei Jahre, ich weiß nicht, ob zwei oder drei Stunden pro Woche haben. Es ist ganz anders.
Aber ich sage mir mit dieser internen Mobilität, also Tessiner, die im Kanton zugewohnen. Ich weiß
also
nicht.
Also es ist schon
könnten
passiert,
Sie,
ja, dass Kinder aus Tessin an den HSK-Kurse gekommen sind. Es sind nicht viele, aber ich habe schon einige gesehen, ja, weil sie behalten.
Ja. Dann vielleicht sage ich mir so, anstatt ablehnen, vielleicht wirklich Inhalte adaptieren oder Lehrmittel auch adaptieren und nicht nur wirklich als ASK etikettiert werden, sondern das ist eine Landessprache und ich weiß nicht.
Ja, es ist eine Landessprache, aber es ist wirklich eine Fremdsprache für die Deutschschweiz. Also sie anfangen mit wie heißt du und ciao und so, und die anderen Kinder also können schon sprechen.
Das hat der Preis, den man bezahlt für ein territorial organisiertes Land, oder? Also das, ich kenne diesen Diskurs, den gibt es auch fürs Französisch, oder? Man soll nicht Französisch als Fremdsprache sagen, weil es eine Landessprache ist, aber de facto ist es eine Fremdsprache. Auch wir haben Motivationen erforscht im Kanton Freiburg, Deutsch-Freiburg im Verglichen mit Zürich. Die Motivation, Französisch zu lernen in Freiburg, ist überhaupt nicht höher als im Kanton Zürich. Obwohl die in Santi-Fastus sind, die 2 Kilometer von der Sprachgrenze weg, oder? Also das ist, und das ist halt einfach, das Land ist so organisiert, das kann man gut finden oder schlecht, das hat sprachenpolitisch sicher Nachteile, aber auch Vorteile. Ich glaube, deine Frage, oder? Du denkst an diesem Problem herum, oder?
Ich kann vielleicht ein Beispiel aus Biel sagen. Wir sind ja die zweisprachige Stadt. Und ich habe einmal eine Klasse gesucht aus Biel, die mit mir, eine französischsprachige Klasse, die mit mir in Skilage kommt. Ich habe niemanden gefunden. Niemanden. Da habe ich schlussendlich eine aus Genf gefunden, mit denen bin ich dann gegangen, nicht? Und da hat mir mein Französischlehrer gesagt, tu sais, Alain, pourquoi on est tellement hostile contre ça? On ne veut pas. C'est, nous sommes une minorité. Et nous soignons notre langue. Il faut qu'on le soigne. Et c'est pour ça, il faut aussi un peu se séparer de vous. Das hat er mir gesagt. Und das ist, voilà. Das ist gerade in der Stadt Biel, man hat immer den Eindruck, ah, die können sind alle Bielen und so. Sind sie irgendwie, sie sprechen viel besser Deutsch oder Französisch, weil sie es einfach mitbekommen. Aber sie sind keineswegs Bielen. Das ist überhaupt nicht so, nicht?
Ja, also sicher nicht prototypisch oder so, ja, Stereotyp.
Genau. Biel. Aber man denkt immer, Biel sei Biel.
Ja.
Biel,
ja, ja.
Nicht?
Ja, ja. Ja, wir schauen natürlich neidisch nach Biel. Ja, ja. So, ich glaube, wir haben gearbeitet. Ich danke allen fürs Mitdiskutieren, fürs Mitdenken. Und wir können gerne weiter diskutieren. Es gibt jetzt noch einen kleinen Apero draußen.
keine Kamera.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Die Table Ronde de Fribourg.
Fremdsprachendidaktik.
Didaktik des langues étrangères.